Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Berlin ist arm, aber sexy, hat Klaus Wowereit gesagt, als er noch regierender Bürgermeister war. Seitdem ist viel passiert und das lässt auch die Sexiness der Hauptstadt nicht unangetastet. Die malerischen Brachen, die werden zugebaut und weil die nicht reichen, auch die Kulturstandorte. Die Uferhallen zum Beispiel, in denen es Ateliers gibt, Ausstellungs- und Proberäume. Aktuell sind sie bedroht. Gleich ein Gespräch mit dem neuen Berliner Kultursenator Joe Ciallo über seine Pläne für die Hauptstadtkultur. Und noch einen Kultursenator können wir heute aufbieten, den aus Hamburg, Carsten Broster. Der ist zugleich der Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Die Jahresversammlung des Interessenverbandes beginnt heute und muss sich beschäftigen mit gestiegenen Kosten und gestiegenen Ansprüchen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit gut einem Monat ist der neue Berliner Kultursenator im Amt, Joe Ciallo, 1970 in Deutschland geboren, als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie. Er war Schüler in einem Ordensinternat, später Türsteher im Club, Musiker, Musikmanager, der auch die Kelly Family gemanagt hat, und CDU-Politiker. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wo er denn nach einem Monat die größten Baustellen sieht in seinem Ressort.
Ja, ich habe ganz viele Baustellen. Das, was mich jetzt hier gerade beschäftigt, ist definitiv der Haushalt, der Doppelhaushalt 24/25. Das treibt mich um bis zum 1. Juli, also bis zum Sommer. Und dann natürlich der Brandbrief, der mich erreicht hat von den Künstlern der Uferhallen, deren Standort gefährdet ist. Das war sicherlich etwas, was mich auch emotional sehr mitgenommen hat und wo wir gerade dabei sind, das zu lösen. Ein Thema, das im Grunde genommen seit 4 Jahren nicht gelöst ist und ich hoffe, dass wir da den entsprechenden Schritt machen können.
Ja, da sind Sie mittendrin in einem wichtigen Thema für eine Stadt wie Berlin. Es ist ja oft so, dass sich Kultur irgendwie so auf so Restflächen ansiedelt. Die werden dann irgendwann attraktiv, oft sogar, weil die Leute sie durch Kultur erst kennengelernt haben. Dann kommt irgendein Investor und die Kultur muss weg. So richtig Kräftegleichheit herrscht da ja nicht, was die Wirtschaftskraft angeht. Kann die Kulturpolitik da überhaupt was ausrichten?
Naja gut, wir haben ja im Grunde genommen hier unglaublich viele ineinandergreifende Herausforderungen in dieser Stadt Berlin. Wir haben eine Wohnungsnot, wir haben ein Verkehrsproblem und wir haben eine Gefährdung der Kulturstandorte hier in Berlin für die Künstlerinnen und Künstler. Und wir müssen es halt hinkriegen, dass alles sozusagen ineinandergreifend gelöst werden kann. Und das geht nur zusammen und nicht gegeneinander. Also Stichwort A100, wo der Standort der Clubs gefährdet ist. Ich habe jetzt gerade die Uferhallen angesprochen. Da steht ja natürlich auf der anderen Seite ein Investor, der Wohnräume schaffen möchte. Und da gilt es darum, die Interessen von beiden Seiten in Blick zu nehmen und eine faire Lösung für beide Seiten zu finden.
Ja, Sie haben den Ausbau der A100 angesprochen. Auf dem Gelände, wo dann die Autobahn wäre, sind 9 Traditionsclubs, die dann wahrscheinlich da weg müssen. Sind Sie gegen den Ausbau?
Also im Grunde genommen bin ich als Kultursenator immer ein Anwalt der Clubs und der Kultur und der Künstlerinnen und Künstler. Und deswegen ist es natürlich gerade für eine Stadt wie Berlin, die auch auf ihre eigene Exzellenz setzt, wo wahnsinnig viele Menschen aus der ganzen Welt hier hinkommen, um im Sisyphus oder im Berghain oder im KitKat, name it, zu feiern, super wichtig, dass wir genau diese Orte erhalten. Auf der anderen Seite weiß ich, dass meine Senatskollegen damit beschäftigt sind, den Raum in Berlin weiterzuentwickeln. Damit die Menschen, die in Außenbezirken wohnen, auch schneller in die Innenstadt kommen und nicht in stundenlangen Staus gefangen sind. Und deshalb kann man das nicht so pauschal antworten, sondern es ist wirklich eine große Herausforderung, da die richtige Lösung zu finden. Manchmal ist sie etwas teurer, möglicherweise, aber wenn wir eine faire Lösung für alle hinkriegen, dann ist es in jedem Falle das Richtige.
Sie haben die Etatverhandlungen angesprochen. Ihr Vorgänger Klaus Lederer war ja sehr beliebt, wahrscheinlich auch, weil er den Kulturetat um mehr als 50% steigern konnte in seiner Amtszeit. Da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen, wie der im Augenblick gerade aussieht, aber irgendwas zwischen 800 und 900 Millionen sind das. Das ist eine ganze Menge. Werden Sie den verteidigen können?
Also da greifen Sie schon mit Ihrer Frage vor. Ich habe noch wahnsinnig viele Gespräche zu führen, sowohl mit meinen Senatskollegen, auch von der Finanzverwaltung, als auch mit dem Parlament, mit den entsprechenden Häusern und den Geförderten. Insofern möchte ich diese Frage hier jetzt nicht abschließend mit einer Zahl untermauern oder unterlegen. Aber klar ist, ich werde kämpfen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass es natürlich in diesen Jahren zuvor wesentlich große Unterstützung gab. Wir sind durch Krisen gegangen, wie die Corona-Krise, die ja mit sehr viel Geld gestützt wurde, damit das kulturelle Leben nicht komplett kollabiert. Und da hat mein Vorgänger einen wirklich tollen Job auch gemacht. Das ging wirklich um das Überleben der Kultur, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben danach ja auch mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gemerkt, dass die Preise gestiegen sind, dass wir eine Zinserhöhung hatten. Und das ist natürlich etwas, was sich auf unsere Wirtschaft auswirkt. Und dagegen hat man auch Maßnahmen ergriffen. Und trotzdem ist es jetzt so, dass wir gucken müssen, wie können wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, haushalten. Und das ist eine echte Herausforderung, das ist eine echte Challenge, aber gut, ich nehme es an und ich freue mich, wenn ich da in den Haushaltsgesprächen das meiste für mein Ressort rausholen kann.
Zumal Sie gesagt haben, Sie wollen Exzellenz für die Hauptstadtkultur. Eines kann man sicher sagen, Exzellenz kostet Geld, aber was meinen Sie eigentlich mit Exzellenz?
Naja, also es ist ja schon so, wenn wir über Exzellenz sprechen, die Clubkultur in Berlin, das ist Exzellenz. Es geht da nicht nur um Geld, es geht nicht nur um das Monetäre. Das ist auch wichtig, um so die Hochkultur zu stützen, um die Häuser zu stützen, die das Geld einfach brauchen, um zu funktionieren. Ja? Deutsche Oper oder auch das Deutsche Theater oder die Schaubühne, Volksbühne, das sind ja alles Institutionen, die gefördert werden müssen. Das waren jetzt nur mal willkürliche Beispiele von mir gegriffen. Aber trotzdem geht es halt eben auch um was anderes. Es geht um den eigenen künstlerischen Anspruch, den ein Künstler für sich haben muss, ein Haus für sich haben muss. Und ich glaube, da haben wir durchaus noch, gerade weil wir diesen wahnsinnig attraktiven Standort Berlin haben, immer wieder die Frage, die wir uns stellen müssen, geben wir wirklich 1000% für diese Stadt? Sind wir wirklich in der Champions League? Kratzen wir oben an der Decke, weil wir einfach uns immer wieder beweisen wollen? Oder ruhen wir uns auf dem Ruf dieser Stadt aus, den andere Jahrzehnte zuvor kreiert haben? Und das ist etwas, was ich schon gerne an der Stelle nochmal wissen möchte. Ja? Und wir haben ja auch, wie zum Beispiel in Uferhallen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, warum es so wichtig ist, diese zu retten, ja auch wahnsinnig viele Künstler, die auch Weltrang haben. Ja? Monica Bonvicini, die jetzt kürzlich beispielsweise in einer Neuen Nationalgalerie ihre Ausstellung hatte. Großartig. Katharina Große. Wir haben da so viele Künstler, die dort auch tätig sind, im Großen wie im Kleinen. Und Exzellenz ist nicht immer nur Weltrang. Exzellenz kann auch im Underground passieren. Es ist der persönliche Anspruch, das absolut Krasseste zu leisten. Und ich finde, das muss nicht immer mit Geld verbunden sein.
Gut, das Retten der Uferhallen als Atelierräume für die Künstlerin, die Sie gerade angesprochen haben, das wäre sozusagen ein wichtiger Schritt, die Exzellenz in Berlin zu erhalten. Aber wo kann denn Berlin besser werden?
Naja, ich glaube, wir haben schon einige Bereiche, wo wir definitiv besser werden können. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, dass beispielsweise die Clubs, ja, die DJs, die wir hier haben und die Kulturorte, ja, die Clubs sind ja schon als Kulturorte anerkannt, aber es fehlt immer noch die baurechtliche Anerkennung der Kulturorte, damit diese auch in der Breite der Gesellschaft als etwas Schützenswertes anerkannt werden.
Damit die nicht mehr als Vergnügungsstätten gelten.
Das hat auch was damit zu tun, dass wir damit auch einen Prozess aufhalten können, der dazu führt, dass die Clubs immer mehr in den Rand der Stadt vertrieben werden. Das ist eine Anerkennung der Exzellenz. Mir geht es aber auch im Kleinen darum, dass man nicht immer meint, wenn man jetzt beispielsweise ein Kunststudium beendet hat, dass man Anrecht auf Förderung hat, weil man Kunst macht und dann sucht man sich ein Atelierchen und sagt, jetzt bin ich Künstler und der Staat soll das Ganze für mich finanzieren. Jeder Handwerker muss draußen richtig reinhauen. Jeder Handwerker muss auch für seine Firma wahnsinnig viel Geld aufbringen, um seine Mitarbeiter zu bezahlen, um die Mieten zu bezahlen und gibt jeden Tag 1000%. Und diese Selbstdisziplin verlange ich auch von Künstlern, ganz klar, dass sie dann auch sagen, okay, unser Anspruch ist das, wofür Berlin steht, nämlich ein Kulturstandort, ein Kunststandort, ein Kreativstandort mit Weltrang, das mit meinem eigenen Tun zu unterbrechen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man nicht oft genug ausbuchstabieren kann.
Wir haben viel über Clubkultur gesprochen. Jetzt gerade, es gab ja schon, als Ihr Name als neuer Kultursenator bekannt wurde, viele, die gesagt haben, ja, Clubkultur, das kann der, aber die Hochkultur, Fragezeichen, haben Sie die inzwischen getroffen, die Skeptiker, und ihnen klargemacht, dass sie vielleicht auch die Hochkultur können?
Nein, es geht ja, ich kann das ja durchaus verstehen. Ich bin ja anders sozialisiert worden und viele haben ja meinen Lebensweg vielleicht auch nicht ganz verfolgt. Ich bin, meine Annäherung zur Hochkultur ist erfolgt durch meine christliche Erziehung. Ich bin von katholischen Priestern großgezogen worden und in dem Rahmen habe ich eine sehr, sehr starke Berührung zur Hochkultur gehabt. Ich war kürzlich bei den Operntagen hier in Berlin und da fand in der deutschen Oper von Bach die Matthäus-Passion statt. Und ich fand das ganz krass, als ich das mir angehört habe. Da kamen zum Beispiel auch so Stücke wie O Haupt voll Blut und Wunden. Und das kenne ich noch als Ministrant in der katholischen Kirche damals. Also es gibt durchaus Verbindungen aus meiner Erziehung heraus zur Hochkultur, die sich jetzt nicht akademisch abbilden, aber die durch meine Sozialisation erfolgt sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, die Brücke zu schlagen. Und ich habe hier das in der Form gemacht, dass ich meine Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson ernannt habe, die die Hans-Eisler Musikhochschule hier in Berlin als Rektorin geleitet hat und einen unwahrscheinlich guten Ruf genießt und mich dabei halt eben auch unterstützt, damit wir die Brücken auch zur Hochkultur stabil, glaubwürdig und fundiert auch schlagen können.
Joe Cialo seit einem Monat Kultursenator in Berlin. In Berlin der 80er Jahre ist Axel Ranisch groß geworden, ein Regisseur für die anderen, die seltsamen Filme. Sein erster, Dicke Mädchen, hat, so sagt er selbst, 517 Euro gekostet und seine Oma hat darin mitgespielt. Inzwischen inszeniert Axel Ranisch auch regelmäßig Opern und in seinem neuesten Film kombiniert er beides, Oper und Film, und macht aus Orpheus Orphea, gespielt von der estnischen Sopranistin Mirjam Mesak. Orphea in Love heißt der Film. Ich habe unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt, was das denn für ein Genre ist. Musical, Oper, Liebesfilm?
Also es ist erstmal ein typischer Axel Ranisch-Film. Er kam ja 1983 in Ostberlin als dickes Kind zweier Leistungssportler zur Welt. Das ist ja seine Selbstbeschreibung, die finde ich immer großartig. Und seitdem mischt er ja eigentlich die deutsche Kinowelt und auch Opernwelt wirklich auf. Und dieser Film, der ist ein Liebesmärchen, der ist ein Kinomelodram, ein Opernfilm und ein Musical. Ja, und die Sopranistin Mirjam Mesak, Sie haben sie schon erwähnt, die spielt eben Orphea, eine junge Frau, die Opern liebt und im Callcenter arbeitet. Und ja, die in der Oper als Garderobiere auch jobbt. Und sie verliebt sich in einen Kleinkriminellen, einen Straßendieb namens Kolja, der die Geldbörse klaut. Und der wiederum wird gespielt von dem Tänzer Guido Badalamenti. Und das Schöne ist, dass sich die beiden in der Sprache ihrer jeweiligen Kunstformen unterhalten. Also sie singt die Gefühle, er tanzt die Gefühle. Und dann muss sie ihren Geliebten in der Unterwelt suchen. Und das ist sozusagen der Genre- und Mythenmix in diesem Film.
Eine Orphea statt eines Orpheus und offensichtlich alles das platziert im Alltagsleben. Was ist denn da vom Mythos von der antiken Sage noch übrig?
Also ehrlich gesagt, man denkt da gar nicht so drüber nach. Es geht einfach darum, eine Liebende sucht ihren Geliebten, der ihr durch einen tödlichen Unfall abhandengekommen ist. Und das ist so selbstverständlich inszeniert. Und dadurch gerät auch alles andere ganz beiläufig in dem Film in Fluss. Also nicht nur der Mythos. Also man wundert sich eigentlich über nichts mehr in diesem Film. Und es geschieht ja auch allerhand Abgedrehtes. Also der beginnt ja in einem Callcenter, in dem die Heldin arbeitet und der Chor der Bayerischen Staatsoper singt. Und Ursina Ladi spielt einen Opernstar, dem auf der Bühne die Stimme wegbricht. Und die estnische Garderobiere Orphea, die singt dann die Arie vom Zuschauerraum, vom Parkett aus zu Ende. Ja, und der Weg in die Unterwelt, der führt hier durch eine Münchner U-Bahn-Unterführung mit Graffitis. Und die Heldin wohnt auch in einer WG voller alberner, kichernder Mädchen. Und auch das urbane Setting wird schwungvoll bespielt. Also Straßen, Kreuzungen, Treppen, Parks, das Operngebäude. Also man wird eigentlich ja fortwährend mit einer Normalisierung des Ungewöhnlichen hier konfrontiert. Deswegen denkt man über den Mythos gar nicht mehr groß nach.
Stücke aus 400 Jahren Musikgeschichte sind zu hören. Axel Ranisch ist ja jemand, der immer gern mit Musik umgeht und ja auch Opern inszeniert. Welche Rolle spielt denn die Musik im Film?
Also man kann sagen erstmal, dass durch diese Musical-Struktur, die ich vorhin erwähnt habe, diese Musical-Struktur von Orphea in Love, dadurch wird die Musik ganz natürlich erstmal in den Film integriert. Und zwar kommt sie mal aus dem Off, kommt auch mal aus dem Ghetto-Blaster. Dann wieder gibt es eine völlig verrückte Gospel-Szene mit einem Opernagenten in der Badewanne. Und trotzdem zerfällt der Film nicht, weil der Regisseur Axel Ranisch so hingebungsvoll an seine Figuren und ihre Gefühle glaubt. Und die Musik ist eben das Medium von diesen Gefühlen. Also das geht dann eben von Monteverdi über Gluck, über Offenbach bis Debussy. Es kommt auch Puccini vor. Es ist nicht immer alles nur der Orpheus-Mythos. Und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen, die bewegen sich ganz selbstverständlich im Medium der Musik. Also die singen, die tanzen mal. Mal wird der Mund zur Playback bewegt. Und manchmal wird auch eine unverständliche Fantasiesprache gesprochen. Aber man hat eben das Gefühl, dieser Film kann sich alles erlauben. Er kann in alle Richtungen, auch mit der Musik, abheben, weil er mit seinem Kern, mit den Gefühlen eins ist und ja ganz konkret an die glaubt.
Ich habe vorhin schon gesagt, Axel Ranisch kommt vom Film, inszeniert aber inzwischen auch Opern und hier kombiniert er beides. Heißt das, in diesem Film findet Axel Ranisch zu sich selbst?
Kann man so sagen. Ich meine, Sie haben ja schon sein irres Regiedebüt oder seinen Diplomfilm erwähnt, diesen für 517 entstandenen Film Dicke Mädchen. Und seitdem hat er ja viele Filme gedreht und große Opernhäuser dieser Republik besucht, inszeniert. Aber was er eben beibehalten hat, ist wirklich sein Underground-Gefühl, seine Furchtlosigkeit. Es gibt keine Angst vor Kitsch, keine Angst vor Geschmacklosigkeit oder vor dem Scheitern. Und man kann schon sagen, dass er jetzt noch souveräner geworden ist. Und eigentlich kann man sagen, er ist ein wirklich anarchisch starker Autorenfilmer geworden. Für mich ist es sein bisher bester Film.
Ophea in Love heißt der neue Film von Axel Ranisch. Heute beginnt die Jahreshauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins und da geht's vor allem ums Geld. Die Kosten steigen bei den Materialien und der Energie, vor allem aber beim Personal. Ganz aktuell warnt das Nordharz-Theater in Quedlinburg und Halberstadt, dass es ohne höhere Zuschüsse sein Orchester entlassen muss. Ich habe vor der Sendung mit dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins und Hamburger Kultursenator Carsten Broster gesprochen und ihn gefragt, ob wir uns darauf einstellen müssen, dass gerade die kleineren Theater in Existenznöte geraten.
Also wir sind zumindest in einer angespannten Situation, aber ehrlicherweise gar nicht nur mit Blick auf die Theater oder die Kulturbetriebe, sondern generell mit Blick auf alles das, was öffentlich finanziert ist. Tarifabschlüsse, die sehr hoch sind, die eine Folge sind von steigenden Sachkosten, von Inflation. In einer Situation, in der wir natürlich nach der Corona-Pandemie auch noch das eine oder andere aufzuholen haben. Das ist ein Zusammenkommen von verschiedenen Aspekten, die jetzt ein sehr genaues und sehr kluges Umgehen mit der Situation, in der wir uns befinden, erfordern. Ich bin noch nicht so weit zu sagen, dass wir jetzt hier ganz dringend alle Alarmglocken anschmeißen müssen. Aber die Frage, wie machen wir Lust auf Theater? Wie sorgen wir dafür, dass Menschen auch den Wert der Arbeit, die dort gebracht wird, erkennen und von sich aus dann auch unterstützen wollen, wird eine ganz entscheidende Aufgabe dafür sein, wenn es darum geht, natürlich aus den öffentlichen Haushalten auch die Mittel zusammenzubekommen, die es braucht, um die gute Arbeit, die dort geleistet worden ist, fortzusetzen. Insofern eine Situation, wo man sich echt unterhaken muss und jetzt gemeinsam auch losziehen muss, um für die Akzeptanz und die Attraktivität der eigenen Kunstform zu werben.
Fachkräftemangel spüren Sie am Theater auch, deswegen ist das auch ein Thema bei Ihrer Jahreshauptversammlung. Wir haben viel in der Vergangenheit, in der jüngeren, über die schwierigen Arbeitsbedingungen beim Film gesprochen. Auch im Theater sind es ja ungewöhnliche Zeiten, zu denen gearbeitet wird und die Wochenenden natürlich auch. Machen Sie sich da Sorgen um den Nachwuchs?
Ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo wir ganz viel Engagement und Aufmerksamkeit reinstecken. Schon seit Jahren übrigens, dass wir erstens Arbeitsbedingungen vernünftig gestalten und zweitens, dass wir deutlich machen, dass Theater unglaublich attraktive Arbeitgeber sind. Ich meine, es gibt Berufe an Theatern. Die haben sie an ganz wenigen anderen Stellen in der Gesellschaft noch. Man kann hier schon ganz tolle Dinge machen, auch sozusagen Handwerke noch ausüben, die man kaum noch sonst irgendwo findet. Das sind schon wirklich tolle Arbeitsbedingungen, die auch ein sinnhaftes Produkt am Ende zum Ergebnis haben. Aber natürlich muss man noch mal anders raus und Menschen auch davon überzeugen, das zu wollen und sich in der Tat auch auf Arbeitszeiten einzulassen, die einerseits natürlich tatsächlich in die Randbereiche, wie Sie es beschrieben haben, auch mal abends und am Wochenende hineingehen, andererseits aber an vielen Stellen auch eine Flexibilität mit sich bringen, die auch gewünscht wird. Aber die Frage, wie wir Arbeit organisieren, wie wir uns als Arbeitgeber aufstellen, ist im Kern seit mindestens 10 Jahren in allen Diskussionen des Deutschen Bühnenvereins.
Also eine herzliche Werbung für den Nachwuchs an den Theatern. Sie haben die Arbeitsplätze jetzt als sehr attraktiv beschrieben. Aber wir hören ja auch aus den Theatern, Köln ist ein Beispiel am Schauspiel, da gibt es auch die Forderung, mehr mitreden zu dürfen in den Theatern. Zum Beispiel bei der Neubesetzung der Leitung des Hauses, also der Intendanz. Insgesamt ist da wahrscheinlich viel in Bewegung. Die Hierarchien, die sollen flacher werden. Geht es bei Ihrer Jahrestagung auch darum, wie die Theater diese Transformation bewältigen?
Ja, auch das schon lange. Wir haben 2018 das erste Mal und im letzten Jahr aktualisiert einen Kodex beschlossen, in dem wir die Frage, wie arbeiten wir eigentlich vernünftig an den Häusern miteinander thematisieren. Und wir haben ebenfalls im letzten Jahr ein Entwurf eines Papiers, das die Intendantinnen und Intendanten im Deutschen Bühnenverein zusammen mit dem Dramaturgienetzwerk erarbeitet haben, wo es um die Frage geht, wie organisiert man eigentlich einen Findungsprozess für künftige Leitungspositionen an den Theatern entgegengenommen. Und der wird intensiv in diesem Jahr weiter diskutiert, jetzt vor allen Dingen mit denen und unter denen, die diese Entscheidung dann zu organisieren und zu treffen haben, sprich den Trägern, also den Kommunen, den Ländern, die ja tatsächlich am Ende den Intendanten, die Intendantin oder die Geschäftsführung aussuchen. Und dass wir da zu Verfahren kommen müssen, die nicht mehr so aussehen, wie es manche meinen, dass sie es in der Vergangenheit mal getan haben. Nach dem Muster, der Oberbürgermeister lädt sich einen potenziellen Kandidaten ein, trinkt eine Tasse Kaffee mit ihm und sagt, du wirst das jetzt. Sondern dass wir tatsächlich dazu kommen, dass das Verfahren transparent ist, dass es Findungskommissionen gibt, dass in der Findungskommission auch die Vertretung der Beschäftigten gewährleistet ist. Alles das sind Themen, die dazugehören, wenn wir künftig Leitungspersonal für öffentlich finanzierte Einrichtungen finden wollen. Und wie das genau aussehen wird, welche Hinweise wir dort auch geben können, wie man so einen Prozess gestaltet, wird auch Gegenstand der Debatten auf der Jahreshauptversammlung sein.
Entlastung bringt Ihnen wahrscheinlich die aktuelle Studie zur Theaterakzeptanz in Deutschland. Zwar gehen nicht alle ins Theater, aber die große Mehrheit befürwortet, dass es Theater gibt. Das Konzept Theater und die Versorgung auch in den kleineren Kommunen ist also nicht umstritten.
91% sagen ja, wir wollen und finden es wichtig, dass es Theater gibt, aber, und das ist die Herausforderung, 80% sagen auch, im letzten Jahr war ich nicht da. So, und ich sehe das eher als einen Ansporn. Also es ist kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Es zeigt, da wird abstrakt eine Relevanz zugeschrieben, aber es geht jetzt darum, konkret auch Menschen davon zu begeistern, sich dem, was Theater produzieren, auch tatsächlich zuzuwenden und sich damit näher zu beschäftigen. Was wir als Gesellschaft dringend brauchen, sind Orte, an denen wir in der Lage sind, das andere nochmal denken und spielen zu können und vielleicht auch in einer utopischen, in einer zuversichtlichen Art und Weise sich zu überlegen, wie könnte es denn noch sein, wenn wir es uns anders denken können? Insofern Theater auch zu so einem Hoffnungsort zu machen und diese 91%, die sagen, das ist wichtig, auch da mit hineinzuholen in den Prozess. Das ist die Aufgabe, vor der wir miteinander stehen.
Carsten Broster über die Themen der Jahresversammlung des Deutschen Bühnenvereins. Und um Theater und die Hierarchien dort geht es auch in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Ja, und von Hierarchien hält die neue Intendantin des Deutschen Theaters in Berlin eher wenig. Iris Laufenberg, die erste Frau in dieser Position und Nachfolgerin von Ulrich Kuhn, hat heute einen ersten Einblick in ihre Pläne gegeben. Und dabei hat sie den Wert des Miteinanders betont. Es gehe auch darum, miteinander Arbeitsformen zu finden, die im besten Sinne nachhaltig seien. Und in meinen Augen sind Hierarchien weniger nachhaltig, so Laufenberg wörtlich. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte sie diese Aussagen noch weiter erläutert und gesagt, sie wolle nicht alles bestimmen, sie sei Teil des Kollektivs als Erste unter Gleichen. Nachhaltigkeit betreffe noch mehr als nur Fassadenbegrünung zum Beispiel. Es gehe auch um soziales und kulturelles Miteinander. Der Schmähskulptur an der Kirchenruine St. Nikolai in Zerbst, der sogenannten Judensau, ist heute ein Denkmal entgegengesetzt worden. Es besteht aus einer 1,25 Meter hohen schwarzen Stele, die von der Form her an Lesepulte in Synagogen erinnert. In goldener Schrift steht der Verfassungsgrundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar auf dem Denkmal. Außerdem die Namen jüdischer Menschen aus Zerbst, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Das Denkmal stammt vom im Dessau geborenen Künstler Hans-Joachim Prager. Und wir bleiben bei St. Nikolai, das ist aber Zufall, denn jetzt geht es um St. Nikolai, den Dom in Greifswald, der Geburtsstadt von Caspar David Friedrich. In diesem Dom wurde Friedrich getauft und er soll zum 250. Geburtstag des Malers nächstes Jahr neue Fenster bekommen, gestaltet von Olafur Eliasson. In seinem Entwurf ist ein großflächiger Farbverlauf zu sehen, der von Rot am unteren Ende der Fenster über Orange und Gelb zu fast Weiß im oberen Drittel geht, um dann am oberen Ende in kräftigem Blau zu ändern. Die Farben erinnern an einen Feuerball einer untergehenden Sonne und blauen Himmel, durchaus also typisch Eliasson in seiner Beschäftigung mit Licht und den Elementen. Die neuen Ostfenster sollen im April nächsten Jahres eingeweiht werden. Am Sonntag in die Bücherei. Das geht in öffentlichen Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen auch weiterhin. Verdi hatte zum Schutz der ArbeitnehmerInnen dagegen geklagt, aber das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW hat die Klage abgewiesen. Bei den Bibliotheken greife die Ausnahme vom Arbeitszeitgesetz, weil hier besondere kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt würden, vergleichbar mit Theatern und Museen. Der Klartext Verlag in Essen war Ludger Claessens Lebenswerk. Seit 1985 leitete er den Verlag, gab rund 3500 Bücher heraus, viele aus dem Bereich Regionalliteratur. 2010 bekam Claessen, weil er den Strukturwandel des Ruhrgebiets dokumentiert und auch mitgestaltet habe, das Bundesverdienstkreuz. Nun ist er im Alter von 70 Jahren in seiner Heimatstadt Essen gestorben.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn. Dankeschön. Die Krankenhausreform und der Besuch von Annalena Baerbock in Oslo sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute wünscht Jörg Biesler einen guten Abend.